Marius Jung. Comedian, Moderator, Coach, da weiß ich alles, was es ist, und Speaker. Herr Jung, was ist denn ein Speaker?
Zunächst mal hallo. Speaker, Sprache, Sprechen, Redner im Grunde. Das ist ja die Amerikanisierung unserer Sprache. Der Speaker ist eigentlich der Redner, der Vortragende.
Wenn man Redner ist, dann muss man was zu sagen haben. Fühlen Sie sich momentan wichtig?
Das ist aber eine schöne Frage. Nee, also wenn ich mir nicht mehr wichtig vorkäme, sondern ich bin mir wichtig so. Aber tatsächlich fühle ich mich nicht wichtiger als sonst. Ich merke gerade, dass ich großen Spaß daran habe, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, relevante Dinge zu sagen. Von daher, das ist schon schön und macht mir Spaß. Und mein Thema ist Respekt und das ist das Thema für uns alle.
Das Thema Respekt, die Achtung vor dem anderen, ist ein riesengroßes Thema, schon immer in der ganzen Menschheitsgeschichte gewesen. Wie konnte das Ihr Thema werden?
Naja, ich sag mal, aufgrund meiner etwas dunkleren Hautfarbe kenne ich das, seit ich denken kann, so, dass immer mal wieder Leute kommen und sich an mir abarbeiten, um sich besser vorzukommen, mich versuchen runterzusetzen, was im Laufe der Zeit den Menschen immer schwerer gelang, weil ich natürlich aufgrund dessen, dass ich schon lange auf der Bühne bin, dass ich schon lange mit Sprache auch zu tun habe, mich ganz gut wehren kann.
Sie haben ein Buch geschrieben, Singen können die alle, Handbuch für, und ab der Stelle darf ich nichts mehr sagen, sondern den Titel kann sozusagen ja, ich nicht sagen.
Handbuch für Negerfreunde oder wie tatsächlich einige Kolleginnen inzwischen machen, Handbuch für N-Wort-Freunde. Dass viele tabuisieren diesen Begriff, das tue ich nicht. Ich glaube, dass dieser Begriff nicht genutzt werden sollte zum Benennen oder zu nennen, aber in einem beschreibenden Kontext auf jeden Fall genannt werden muss, weil ich ansonsten die Härte des Gebrauchs dieses Wortes wirklich klar zu machen. Deswegen habe ich es auch aufs Buch drauf geschrieben, habe damit sehr provoziert, was genau das zur Folge hatte, was ich wollte. Diskurs, Diskussionen und ja, wir sprechen drüber.
Sehr seltsam, dass dieses Wort Neger heute immer noch so provozierend verwendet wird. Eigentlich heißt es doch nur schwarz.
Naja gut, die Wörter anhand einer ursprünglichen Übersetzung, Deutung oder ähnlichem einzuschätzen, ist natürlich insofern naiv, als dass Wörter konnotiert sind. Und wenn ein Wort in einem Zusammenhang auch entwickelt wurde, das Wort wurde von Weißen für Nicht-Weiße, die zu Versklaven waren, erschlossen, weiß ich, erfunden, was auch immer. Und dann ist es völlig irrelevant zu sagen, heißt eigentlich nur schwarz. Es beschreibt einfach eine furchtbare Zeit. Wir reden hier von Sklaverei, wir reden hier von Kolonialismus, wir reden hier von einer Zeit, die einfach verheerend ist, so. Und da kommen wir zum größten Problem tatsächlich heute, die eben auch immer totgeschwiegen wurde. Und aufgrund dessen werden solche Wörter dann auch größer.
Als ich das gesehen habe, Handbuch für Negerfreunde, fühlte ich mich leicht schockiert und gleichzeitig dachte ich, na, das ist jetzt aber ein billiger Punkt, den er da jetzt macht, der Autor, dass er seine Hautfarbe so thematisiert. Mittlerweile habe ich das Gefühl, diese Frage wird immer größer und immer größer. Das Buch ist 2013 erschienen und die Frage beschäftigt uns heute mehr als 2013.
Ja, Will Smith hat neulich etwas sehr Schönes gesagt.
Rassismus, der schwarze Schauspieler?
Der schwarze Schauspieler, genau, Will Smith. Der hat gesagt, Rassismus gab es schon immer, heute wird er gefilmt. Will heißen, der furchtbare Tod, und übrigens nicht der erste, von George Floyd, hat plötzlich dieses Thema wieder nach oben geschwemmt. Und das ist sehr, sehr gut so. Es bringt mich an den Punkt, der für mich auch ganz wichtig ist. Zum einen, um das kurz abzuhandeln, was jetzt mein erstes Buch angeht, die meistgestellte Frage war definitiv, warum so ein schweres Thema mit Humor besprechen. Das ist ganz einfach, wenn etwas sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn etwas sehr, sehr schwierig ist, führt es schnell zur Verkrampfung. Und die Diskussion, was Rassismus zum Beispiel angeht, ist sehr, sehr verkrampft. Und um diese Verkrampfung zu lösen, glaube ich, ist einfach Humor ein wunderbarer Punkt.
Also ich musste sehr oft lachen. Ich habe das Buch jetzt erst gelesen. Es ist 7 Jahre alt. Aber im Handel ist das Buch nicht mehr. Ich muss es mir per E-Book besorgen und dann kann ich es lesen. Warum ist es nicht mehr im Handel?
Naja, es war tatsächlich für ein Humorbuch relativ lange im Handel. Das, wie sagte ein Freund von mir, der in einem großen Verlag gearbeitet hat, der sagte mir, ich komme mir momentan manchmal vor wie ein Zeitschriftenhändler. Das heißt, manchmal ist es bei Humorbüchern gerade so, dass die wirklich nach 3 Monaten, 4 Monaten wieder aus dem Handel kommen, weil sie einfach keine Abverkäufe mehr haben. Ich hatte das große Glück ja, dass im Grunde über ein halbes Jahr, nachdem das Buch rauskam, kam diese große Welle und da kamen plötzlich ganz viele Fernsehsendungen, die mich eingeladen haben und so weiter. Und ich kam in die Bestsellerlisten mit dem Buch. Und das heißt, dadurch wurde das gestreckt und dann wurde es tatsächlich ja über ein paar Jahre sogar ganz gut verkauft. Und aufgrund dessen ist es normal, dass es dann relativ schnell wieder weg ist. Ich möchte am liebsten eigentlich, dass es wiederkommt. Also das möchte ich auch am liebsten mit dem Verlag besprechen.
Also es hat jetzt keine anderen Gründe, dass Sie sagen, das Buch ist irgendwie zu hart für die Diskussion momentan, damit ecken Sie zu sehr an.
Ich stehe zu jedem Wort in diesem Buch, Punkt, so. Ich bin natürlich auch bei einigen Punkten, auch in dem Buch, bin ich heute weiter und sage andere Dinge, aber dennoch kann ich sagen, dass ich zu dem Buch stehe, so. Auch wenn ich jetzt einzelne Begriffe, wie zum Beispiel das N-Wort, was ich in diesem Buch entkräften möchte, also ich sag das so oft hintereinander, bis ihr lachen müsst. Heute kann ich sagen, weil ich ja wirklich mit wahnsinnig vielen Menschen diskutiere und in Diskurs gehe, merke ich, dass es sehr, sehr viele schwarze Menschen gibt, die wahnsinnig verletzt werden durch dieses Wort. Und aufgrund dessen gehe ich da heute vorsichtiger um.
Ja, ich merke es jetzt auch so, wie Sie reden, dass Sie weniger das Wort benutzen als jetzt in dem Buch. Ich bin geradezu leicht überrascht.
Naja, ich sag mal so, ich muss nicht zwingend damit provozieren. Also Provokation ist, finde ich, wichtig, aber die ist jetzt in einem Satirebuch wichtiger als in einem ernsten Gespräch zu dem Thema. Und da sehe ich viel eher einen Zusammenhang zu einer momentanen Entwicklung, die natürlich auch eine recht hohe Empfindlichkeit, was Sprache angeht, mit sich trägt.
Sie haben für das Buch, wir bleiben jetzt kurz noch bei dem Sehr Buch, gern. Wenn wir jetzt sowieso darüber gerade reden, 2014 einen Preis von Leipziger Studierenden bekommen. Der Preis ist heiß. Die einfach gesagt haben, das dürfen sie nicht. Es wurde dann, hatte ich das Gefühl, durchaus bösmeinend irgendwie so getan, als wir hätten diese Studierenden gar nicht gemerkt, dass der Autor selbst dunkle Hautfarbe hat. Tatsächlich bekamen sie diesen Preis dafür, dass sie auf dem Titelbild einen nackten schwarzen Mann, der an zentraler Stelle nur eine rote Schleife trägt, abgebildet haben. Ihr Gesicht, ein, glaube, etwas muskulöserer Körper, der da drunter. Würden Sie das Titelbild heute nochmal so machen?
Unbedingt sofort. Ich meine, was sehen wir auf dem Titelbild? Das ist ja nur ein echter Körper. Es hat, weiß halt nur nicht, wem er gehört. Dieses Titelbild ist ja an sich nur einfach ein schöner Körper. Deutlich montiert mein Kopf da drauf.
Whatever you want, und, sex sells.
Genau. Warum soll man nicht mit einem schönen Männerkörper die Blicke erstmal auf ein Buch ziehen? So, und das halte ich für unproblematisch. Mit dem Untertitel würde ich genauso wieder vorgehen, weil ich glaube einfach, die einzige Lösung, die es aus einem Konflikt gibt, der sich so festgefahren ist wie der zum Thema Rassismus, ist Kommunikation. Wir müssen miteinander streiten. Und streiten ist eben nichts Schlimmes, sondern streiten ist etwas sehr Gutes. Und wir können nur streiten und in den Diskurs gehen, wenn wir die Sache benennen.
So. Haben Sie mit den Studierenden gestritten?
Und das hätte ich sehr gerne, wenn sie sich nicht geweigert hätten, mit mir in einer Radiostation, in einem Fernsehsender oder irgendwie in Kontakt zu kommen. Es gab Wie? Ein Interview, was zusammengeschnitten wurde, wo ein Interview mit mir gemacht wurde und ein Interview mit einer der Studierenden. Und ich war in Leipzig zusammen mit dem Ralf Rute. Während der Buchmesse haben wir dann zusammen eine Lesung gemacht in einem relativ großen Raum. Und da waren auch sehr viele Menschen. Und da waren einige tatsächlich aus dieser Studierendengruppe, die allerdings Gegner waren, dessen mir einen Rassismuspreis zu geben. Und von daher kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich sage immer und immer und immer wieder, egal wer ich diskutiere mit Leuten. Ich meine, oder, naja, ich sag mal anders. Ich gehe damit hüsch. Hüsch sagt ja nicht, wir sollten alle miteinander sprechen, nicht außer mit den Faschisten, weil ich glaube, es gibt einfach Grenzen, da gibt es nichts mehr zu besprechen. Also wenn jemand wirklich menschenverachtend ist, dann weiß ich nicht, was ich mit diesem Menschen besprechen soll.
Naja gut, Rassismus ist menschenverachtend.
Ja, natürlich, aber Rassismus hat sehr viele Farben und sehr viele Gesichter. Und wir dürfen bösartigen Rassismus, darf man nicht gleichsetzen mit Leuten, die zum Beispiel das N-Wort aus Arglosigkeit nutzen, weil sie glauben, eine eigene Deutung aus der Geschichte, die eigene, nicht also die eigene Sicht, ne, sei ja gar nicht schlimm. Nicht? Also das ist einer der meistgesagten Sätze zu, warum Leute andere mit Neger bezeichnen, ist definitiv, naja, ich meine das ja nicht so. Und ich habe das neulich auch wieder gehabt und da habe ich dann zu der Dame gesagt, die mir da entgegenkam, und sagte ich, okay, wenn Sie das nicht so meinen, wissen Sie was, wenn wir uns besser kennen, nenne ich Sie nur noch Schlampe. So, und dann schaute sie mich mit großen Augen an und da habe ich gesagt, ja wieso, ich meine das doch nicht so. Und was ich damit sagen will, die Bezeichnung eines Menschen und die Beurteilung dessen, da gibt es nur einen Menschen, der da die höhere Gewalt ist, also die Definitionsgewalt ist, und das ist der Bezeichnete. Das heißt, ich kann nicht jemanden Arschloch nennen und sagen, ja, ich meine das ja nicht so, ist nur ein Witz. Und dann komisch gucken, wenn der andere beleidigt ist. Der andere ist beleidigt, weil er es als Beleidigung ansieht. So, und wenn ich jetzt jemanden, das können ja ganz viele Begriffe sein. Manchmal beleidigt man da auch jemand, ohne dass man es merkt.
Wenn man in seinen Browser neger.de eingibt, dann landet man, im Sendegebiet liegt Mainz, bei Ernst Neger Dachdeckerbetrieb. Das Logo ist eine mit allen Stereotypen des Rassismus geschmückte schwarze Frau mit wulstigen Lippen, riesigen Ohrlöchern. Wie habe ich sowas zu verstehen?
Als der große Streit da war, war ich tatsächlich in Mainz. Also ich habe ja auch lange in Mainz gewohnt. Und das war unglaublich, was Leute wirklich sich als Opfer stilisiert haben. Nicht? Und das sei ja Tradition und der Mensch hieße ja schließlich auch Neger und so weiter. Und wo ich gesagt habe, Moment mal, aber ich meine, eindeutig klar ist, dass diese Darstellung hochrassistisch ist und heute auch so zu erkennen. Und vor allen Dingen hat der Mensch ja wahnsinnige Presse bekommen. Der war in der amerikanischen Presse, er war in der Washington Post, der war in Nachrichten überall zu sehen. Das heißt, also kostenlos bessere Werbung kann es gar nicht geben. Und er hätte, wie ich glaube, vielleicht ein paar konservative Kunden verloren, aber er hätte wahnsinnig viele Kunden dazu gewonnen, indem er einfach sagt, ja komm, dann machen wir das Logo weg und fertig. Also ich heiße ja nun mal so, das ist ja nicht das Thema.
Also aber Sie wollen ihm jetzt ja nicht den Namen wegnehmen, sondern wenn, dann müsste man das Logo ändern.
Genau, es geht ja um die Anbindung, weil ich meine, woher sein Name kommt, ich glaube, ich habe das sogar mal rausgefunden, ich habe es aber wieder vergessen. Es geht ja darum, um die Anbindung eben wegzumachen und um diese rassistische Darstellung.
Gilt das denn dann auch für die Mohrenapotheke oder die U-Bahn-Station Mohrenstraße?
Absolut, ich verstehe überhaupt gar nicht, was diese Riesendiskussion soll, weil ich habe jetzt ein paar Mal gehört, ja, das ist wichtig, dass man die Geschichte am Leben erhält. Und ich sage ja genauso, ich bin auch dagegen, dass man den Adolf-Hitler-Platz umbenennt. Aber es gibt doch gar keinen Adolf. Ach, tatsächlich, gibt's nicht.
Nee, gut, aber man könnte dann natürlich sehr schnell, wäre man dann auch dabei, die Hohenzollernstraße abzuschaffen. Den Hohenzollernring, Sie kommen aus Köln.
Ja, was soll das? Also warum denn nicht? Nee, bin ich wirklich der Ansicht. Also es gibt Leute, die sagen, nur noch nummerieren, wie das die Amis machen, was die Mannheimer übrigens ja haben. Finde ich furchtbar. Aber zum Beispiel bei der Mohrenstraße habe ich in Berlin etwas gesehen, was ich fantastisch fand, wurde leider sehr schnell wieder geändert. Da ist jemand hochgeklettert, hat einen Stift genommen, Edding, und hat einfach aus der Mohrenstraße eine Möhrenstraße gemacht und fertig. Ich glaube einfach, wir würden es uns sehr viel einfacher machen, wenn wir da gar nicht lange diskutieren, sondern sagen, ja wieso, dann wird die halt umbenannt.
Zu den Vorurteilen über Bevölkerungsgruppen, die gerne kolportiert werden, gehört die deutsche Humorlosigkeit. War das Buch vielleicht zu lustig oder wäre das Buch heute zu lustig, um nochmal zu erscheinen?
Nö, das ist lieb, dass Sie das sagen. Zu lustig, dann ist es ja scheinbar lustig. Ja, oder ist zumindest es, in ihrer Wahrnehmung.
Komisch,
so. Es
ist zumindest bis an die Grenze des Schmerzes komisch.
Naja, das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass ich Speaker bin, also eben, dass ich Vorträge mache. Ich mache diese Vorträge für Verbände, für Firmen, sehr viel für Schulen tatsächlich. Und in Corona-Zeiten jetzt eben online. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dieses Thema ins Land zu tragen. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass man da wieder eine Diskussionsgrundlage hat. Und die hat man meiner Ansicht nach sehr viel besser, wenn man zwischendrin ein bisschen humoristischer dran geht. Das heißt, wenn ich merke, ich habe eine Diskussion und jetzt geht es zum Beispiel ums N-Wort und die Leute fangen an, sich bis aufs Blut zu streiten, mache ich 2, 3 witzige Bemerkungen, um einfach nochmal, weil Lachen löst. Nicht? Also,
können Sie aber erklären, warum die Leute eigentlich so streiten? Warum, was provoziert Menschen daran, sich so unfassbar in dieses Thema zu verbeißen und bis an die Bürgerkriegsgrenze in Deutschland zu gehen, wo ja tatsächlich sozusagen dieses Hautfarben-Ding gar nicht so allgegenwärtig ist?
Es ist nicht allgegenwärtig, aber es ist natürlich, wir müssen mal sehen, wir haben in Deutschland eine koloniale Vergangenheit, die bis heute totgeschwiegen wird. In Schulen,
der Völkermord,
der Völkermord an den Hereros, aber auch andere Dinge. Ich meine, wir reden hier, also während der Kolonialzeit, das sind keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber das sind über 100 Millionen Menschen, die da wirklich aufs Übelste verreckt sind. Die verstümmelt wurden, die in die Wüste geschickt wurden, wie die Hereros zum Beispiel. Und diese Schuld gepaart, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, gepaart mit dieser, wie soll ich sagen, merkwürdigen, nicht zu fassenden Nazi-Schuld. Nicht? Wie oft hört man diesen Satz, jetzt muss doch langsam mal gut sein. Das sind so Reaktionen, die man möchte nicht als so böse gelten. Und das heißt, in dem Moment, wo man beschuldigt wird, wenn ich zum Beispiel über irgendetwas spreche, was Rassismus angeht, kommen ganz häufig hinterher Leute zu mir und sagen, aber wir sind doch keine Nazis. Wo wo ich gesagt habe, dann, wo ich dann immer das Gleiche sage, habe ich das in zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, nee, aber sie haben doch, nee, habe ich nicht. Also was, wie kommen Sie jetzt da drauf? Will heißen, das ist so ein Schuldding. Und es ist ja in USA zum Beispiel, es ist auch komplett unmöglich, eine Ausstellung zur Sklaverei irgendwo zu etablieren. Die wird einfach in großen Museen als ständige Ausstellung nicht stattfinden. So.
Ja, das wollte ich jetzt sagen. Also sozusagen mag sein, dass wir in Deutschland mit unserer spezifischen Schuldgeschichte anders damit umgehen, aber eigentlich tun wir es ja nicht, sondern dieses Thema provoziert hier auf eine ganz merkwürdige Weise auch in England. Es gibt auch in Frankreich und natürlich ganz, ganz stark derzeit in den USA einfach diese Rassismusfrage, die immer stärker zu werden scheint und tatsächlich dazu führt, dass Menschen in einer weltanschaulichen Frage vollkommen aus dem Häuschen geraten und sich anfangen, also ja, bis zu George Floyd, bis zum Totschlag, bis zum Mord zu gehen.
Das Ding ist, glaube ich, wir müssen, glaube ich, eines sehr, sehr klar sehen. Wir haben heute eine Entwicklung und Trump ist dann wirklich einer der Brandstifter. Wir haben heute eine Entwicklung, wo es plötzlich rechts und links so ein bisschen aufgelöst wird. Deswegen haben wir ja auch ein großes Problem im Kabarett. Nicht früher war das alles viel einfacher. Das ist heute, gibt es nicht mehr rechts und links, sondern dafür und dagegen. Und bei dem dafür und dagegen ist ja schon in der Begrifflichkeit ein Diskurs fast nicht möglich. Weil dafür und dagegen nimmt Grautöne raus. Und je mehr Grautöne ich rausnehme oder gar Farben sowieso schon mal negiere, also jetzt nicht auf Hautfarben, sondern überhaupt an Meinungen, an Punkten, die es geben sollte, nebeneinander auch. Das ist ja auch Demokratie, das ist ja auch Individualismus. Der führt dazu, dass die Leute dann sehr schnell gewalttätig werden. Wir müssen ja ganz klar sehen, in die Aufklärung hat ja das ganze Problem eigentlich an die Oberfläche geschwemmt. Denn in dem Moment, wo ich Freiheit, Brüderlichkeit, nicht, also wenn plötzlich solche Begriffe aufkommen und sowas in den Hirnen aufkommt, muss ich ja plötzlich Sklaverei und Kolonialismus und all das neu erklären. Und da kam ja tatsächlich dann diese völlig absurde Rassentheorie auf. Es musste eine Rechtfertigung geben, also die Kirchen haben da ja sehr gut mitgeholfen. Plötzlich wurde ein Afrikaner, wurde das Menschsein aberkannt. So, ne? Das sind Personen, aber keine Menschen. Und sie sind Gottes Werk, aber eben keine Menschen.
Meine Damen und Herren, liebe Neger.
So, ne? Das sind ja diese ganzen Sachen, zum Beispiel, ne? Ist ja auch im Buch direkt auf der ersten Seite drin. Das sind so Sachen, die ganz klar zeigen, was da für eine Grundsicht dahinter ist. Und die müssen wir, glaube ich, und deswegen werden die Leute auch so aggressiv, die müssen wir uns einfach zugestehen. Wir müssen uns zugestehen, dass wir einen ganz tief sitzenden Rassismus, und wir sage ich nicht umsonst, ich glaube, dass wir alle rassistisch sind. Alle. Ne? Egal welcher Hautfarbe, auch wenn man sagt, Schwarze können nicht rassistisch sein.
Sind Sie rassistisch?
Auf jeden Fall. Ich habe doch Ressentiments. Also wenn ich keine Ressentiments hätte, dann wäre ich entweder eine gottgleiche Person oder ich wäre ungefähr 2 Jahre alt. In dem Moment, wo ich Ressentiments habe, auch wenn ich jetzt hingehe und Rassisten über einen Kamm schere und so weiter, in dem Moment bin ich ja, nehmen wir vielleicht nicht rassistisch, aber ich bin diskriminierend. So. Und ich gehe eben hin, was heißt eigentlich rassistisch? Weil, dass es keine Rassen gibt, ist biologisch mal klar. Das ist nur eine Behauptung. Aber tatsächlich gibt es natürlich für jeden Kategorisierung. Und es gibt ja irgendwie der Pole, der klaut, das haben wir irgendwo alle im Hirn. Und der Chinese, der fotografiert oder der Japaner und so Kleinigkeiten. Das sind ja alles Ressentiments, die letztendlich eigentlich auch eine Frechheit sind. Ne? So, ich gehe hin.
Naja, es sind Begriffe, die uns helfen, in irgendeiner Form die Welt zu verstehen, indem genau. Wir sie kategorisieren.
Also so, aber das ist ja so, dass da soweit bin ich dabei, aber inwiefern hilft mir das, die Welt zu kategorisieren, wenn ich Polen unterstelle, dass sie klauen? Ach richtig, gar nicht. Es hilft mir in dem Moment, wo ich dann da so ein bisschen Jokes drüber mache, nicht der Spanier, kommst du heute nicht, kommst du morgen und so. Immer so Kleinigkeiten, so kleine Stiche, die nicht nur kategorisieren, sondern die auch ein verschiedenes Niveau eintüten. Das heißt, ich stelle mich über diese Leute und das ist ja der Grund von jedweder Diskriminierung. Es geht ja ganz stark darum, selber stärker zu wirken und den anderen als schwächer darzustellen.
Da hilft Selbstironie, oder?
Da sind wir wieder beim Humor und das ist übrigens tatsächlich auch für mich so ein Punkt, warum ich jetzt gerade ein Buch wieder über Respekt schreibe, weil ich glaube, dass viele Bücher zu diesem Thema geschrieben sind, die wenig selbstironisch sind. Das heißt nur anklagend. Und da habe ich ein Problem. Ich glaube, dass die Anklage ohne die Selbstironie eigentlich nur dazu führt, dass viele Leute sofort die Schotten dicht machen, dass sie sofort die Rollläden runterlassen. Weil wenn jemand auf mich zukommt, mich nur anklagt, ohne mir auch noch den Raum zu lassen, irgendwo anders hinzuspringen, mich in die Ecke drängt, da werde ich natürlich relativ schnell um mich schlagen. Und das ist, glaube ich, keine gute Geschichte. Wir sollten wieder konstruktiver sein. Und Konstruktivität geht, glaube ich, nur auch über eine Selbstkritik.
Das sind jetzt sehr weitreichende Gedanken. Wann sind Sie sich eigentlich Ihrer eigenen Hautfarbe bewusst geworden?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich nicht genau beantworten kann. Ich bin es halt immer mal wieder. Also ich meine, schon als Kind war 3 Tage in der Kita und bin da halt wahnsinnig angegangen worden auf meine Hautfarbe.
Ach wirklich?
Das konnte ich konnte mich daran nicht mehr erinnern, das hat man mir dann später erzählt. Und dann hat meine Mutter mich eben wieder aus der Kita rausgeholt. Ich meine, wir reden natürlich von Anfang der 70er Jahre.
Ne? Aber Sie konnten damals ja dann wahrscheinlich, als Sie in die, Ihr Vater ist Soldat aus Chicago, Sie erzählen das an Ihren Kabarettabenden immer auf eine ausgesprochen humorige Weise. Er war nicht so sehr lange in Deutschland.
Ich bin absolut deutsch sozialisiert. Das heißt, ich bin ja mit 2 weißen Eltern aufgewachsen. So. Und ja, aufgrund dessen, ich meine, man muss mal völlig klar sehen, ich bin so im linksintellektuellen Bereich irgendwie aufgewachsen. Das heißt, es war eher wohlwollend, so, ne, was mir entgegenkam. Und ich bin dann in die Montessori-Schule gekommen. Das heißt, ich war direkt in der Blase. Und dann war ich ja dann schon, sag ich mal, schon 10. Und dann in der nächsten Schule, ich habe natürlich irgendwie Ablehnung. Aber ich glaube so, in der Pubertät bekommen sehr viele Leute viel Ablehnung. Und ich bin glücklicherweise schon recht lange jemand mit einer großen Klappe gewesen. Und das hilft natürlich, wenn man jemanden diskriminieren will, ist das immer schlecht, wenn er sich wehren kann. Also ich meine jetzt mit Worten, jetzt nicht mit Fäusten.
Also Sie schreiben in Ihrem Buch, in Ihrem ersten Buch, dass Sie mit 16 sozusagen diesen Punkt bekommen haben, dass Sie einfach gemerkt haben, ja, offensichtlich ist da was bei mir anders. Woran lag denn das? Und dieser Identitätsverlust, der dann da stattfindet, ist ja einer, der dann auch noch mit der Pubertät gleichzeitig auf ein, ich sag mal, schwieriges Terrain trifft.
Naja gut, ich merke das ja gerade, ich bin ja viel mit Schülern in Diskussion und ich habe sehr klar gesagt, ich möchte keine zu jungen Schüler haben, weil die Sicht auf sich einfach nicht da ist bei einem 10-Jährigen oder bei einem 12-Jährigen oder einer 12-Jährigen. Und aufgrund dessen ist es einfach so mit 16 rum, da fängt man plötzlich an, auf sich zu schauen. Und dann dachte ich plötzlich, stimmt, gibt schon gewisse Unterschiede. Und aufgrund dessen bin ich dann einfach so da drauf gekommen. Und
wurden
dann
die auch Ihnen gespiegelt?
Naja, genau, das war ja, na, das, genau, man spiegelt sich ja, man betrachtet sich ja plötzlich so, ne? Man betrachtet sich und aha, das ist mein Körper, was soll das denn jetzt und so, ne? Das kam irgendwann und dann musste ich das natürlich auch mit meinen Eltern ausmachen. Und das führte dann zu den ersten Streitigkeiten zu Hause. Also nicht zu den ersten Streitigkeiten, aber zu dem Thema.
Also Sie haben dann quasi aus Ihrer Hautfarbe sowas wie einen Beruf gemacht, kann man das dann sagen?
Das fände ich schade, wenn mich meine Hautfarbe ausmachen würde. Dazu muss man ja nun sagen, wenn man im Humorbereich tätig ist, weil ein Satz, den ich vor rund 20 Jahren öfter mal gehört habe, war, Sie haben das doch nicht nötig, über Ihre Hautfarbe zu sprechen. Ein Satz, der mich wahnsinnig aufgeregt hat, weil ich einfach sage, wer Humor einsetzt, muss schauen, wo sind die größten Reibungen in meinem Leben? An mir, mit mir, in der Reaktion auf mich. So, und ob das jetzt jemand ist, der sehr, sehr dick ist oder jemand, der besonders dünn ist oder eben jemand, der besonders sportlich oder unsportlich ist oder eben jemand, der eine dunkle, eine helle, was auch immer, gerade eine Hautfarbe hat, die Reaktion hervorruft. So, nicht? Sie als mein Gegenüber, Sie sind weiß. Das heißt, wenn ich Sie jetzt in die Bahn stelle, fallen Sie weniger auf als ich. Will heißen, das ist einfach, das Thema passiert aus sich heraus. Und aufgrund dessen, was ich alles ausprobiert habe und welche Reaktionen ich darauf bekommen habe, da kam halt irgendwann in mir dieses Ding, auf das ich gemerkt habe, okay, das ist ein Thema, was einfach wahnsinnig wichtig ist und was nicht nur mich und meinen kleinen Kosmos betrifft, sondern einfach alle um mich herum auch.
Und wie sind Sie dann in die Kabarettrichtung gerutscht?
Naja, tatsächlich war es so, ich habe Theater gemacht. Ich habe mit 16 beschlossen, dass ich auf die Bühne will. Ich habe mit 16 beschlossen, dass das mein Beruf sein soll, darzustellen, zu erzählen. Und bin dann so die verschiedenen Gewerke im Theater durchgegangen und habe dann mit, glaube ich, 18 oder 19 meine erste Regie gemacht. Und die Truppe, mit der ich da gearbeitet habe, die kam irgendwann zu mir und haben gesagt, ja, freies Theater ist ja ganz schön schwierig, vorsichtig ausgedrückt. Damit Geld zu verdienen ist fast unmöglich. Was haltet ihr davon, wenn wir Kabarett machen? So. Und damals war es ja tatsächlich so, dass Kabarett noch sehr rein wortlastig. Das war, da gab es noch nicht viel mit Kostümen.
Anfang der 80er Jahre, das wäre dann so die Zeit der Friedensbewegung oder
das
so.
Das ist, ach nee, Anfang der 80er, ja, na, so früh war es dann nicht. Ich habe 89 habe ich mein erstes Soloprogramm gemacht. Das waren so, als die Misfits anfingen, auch so ein bisschen buntere Dinge zu tun, als Horst Schroth und Achim Kohnejung anfingen, mit Musik zu arbeiten und so weiter. Und das fanden wir spannend und das haben wir dann eben auch gemacht. Und da hatten wir eben so die Mischung aus gespielten Szenen, Liedern, das heißt inhaltlich arbeiten, aber dennoch Show machen zu können. Das fanden wir einfach als Konzept toll. Und da habe ich mich dann so abgearbeitet und ausprobiert und rumprobiert.
Und das war dann aber thematisch noch relativ ungerichtet,
bunt,
oder?
Bunt, ja, ja. Also die erste Truppe, mit der ich unterwegs war, das war ein schwuler Mann, eine lesbische Frau und meine Wenigkeit. Und damit hatten wir schon mal so drei, sag ich mal, bunte Vögel, die aufgrund entweder ihrer Sexualität oder bei mir eben aufgrund meiner Hautfarbe schon mal Reaktionen hervorrufen, um es diplomatisch auszudrücken. Und das konnten wir natürlich wunderbar dann thematisieren und damit spielen.
Diese Gruppe zeichnet sich dann dadurch aus, dass jeder sein Stigma hat und sozusagen einem weißen Publikum vorführt. Fühlt
ja,
man sich da wohl?
Ja, wenn man es so machen würde, würde man sich, also das, so wie Sie es gerade sagen, da fühle ich mich jetzt schon nicht wohl. Aber tatsächlich ist es natürlich, das Wichtige ist, dass man eben wieder selbstironisch dran geht, dass man über sich lachen kann und dass man Sachen überspitzt und eben dadurch natürlich auch provoziert. Aber ich glaube grundsätzlich nicht daran, aus einer Opferhaltung oder aus einer Verbitterung heraus irgendetwas erreichen zu können. Und schon, was man auf keinen Fall erreicht, ist ein Lacher. Und ich glaube aber weitergehend auch, dass man ansonsten auch nicht so viel erreicht.
Also ich sage das jetzt auch deswegen, weil ich natürlich damals, wir sind gleich alt, beide Mitte 50, oft in diesen Kabarettaufführungen war. Und ich fand das dann lustig. Ich wusste aber nicht, dass ich an etwas teilnehme, das mich 35 Jahre später sozusagen immer noch beschäftigt, mhm, und wo ich das Gefühl habe, diese Frage ist auf einmal noch dominanter geworden, als sie damals war. Damals dachte ich, okay, die alternative Bewegung, wir bauen jetzt an irgendetwas, an Emanzipationsbewegungen, die Frauenbewegung war kurz vorher ja auch schon groß geworden und jetzt auf einmal, 35 Jahre, ist diese Frage größer denn je und ich frage mich, woran liegt das? Woher kommt das? Und
naja, das, ich glaube, dass es nur 35 Jahre, muss man, glaube ich, mal ein bisschen sehen, weil wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, was sich da so getan hat, das ist schon der absolute Wahnsinn. Und das ist auch etwas, was ich momentan versuche, ins Land zu bringen, ohne dabei neoliberal wirken zu wollen. Wir müssen mal einen Augenblick innehalten und schauen, was wir geschafft haben, bevor wir dann zu Recht wieder dran gehen, Sachen wirklich zu ändern. Weil bestimmte Strukturen, und das ist struktureller Rassismus, ist momentan ein viel genutztes Wort und den gibt es und der ist seit 500 Jahren ein absolutes Erfolgsprojekt. Und wir müssen auch mal ganz klar sehen, der hatte nie mit Menschen zu tun. Der hatte immer nur mit Geld zu tun und mit Macht. Und wir sehen heute aber dennoch, dass wir, ob das die Kindersterblichkeit ist, ob das die Situation für Frauen, für Menschen mit dunkler Hautfarbe, es ist alles ist definitiv ein Riesenstück besser geworden als vor 100 Jahren oder als vor 50 Jahren.
Nur damals hat man einfach von sich aus angenommen, der weiße Mann beherrscht die Welt und sozusagen jeder andere hat sich gar nicht erst auch nur getraut, gegen diese Herrschaftskonstellationen zu gehen.
Naja, da sind wir ja wieder an dem Punkt, das will natürlich heute keiner hören. Und wie man so schön sagt, also ist ja egal, wie alt ich werde, bei mir ist es ja tatsächlich so, ich werde nie ein alter weißer Mann, haha. Also will heißen, natürlich kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass viele Leute, die, sag mal, älter werden, natürlich auch unflexibler werden und gerade merken, dass doch sehr viel vom Weltbild gerade richtig in Scherben da liegt. So, ne? Das Auto als unangefochtenes Prestigeobjekt und wieso, was soll denn da schlimm dran sein, meinen 500 PS-Wagen vor der Tür stehen zu haben und, und. Also überhaupt Individualverkehr, diese ganzen so Kleinigkeiten oder eben Frauen auch, nicht? Frauen in DAX-Unternehmen in der Chefetage, heute immer noch eine absolute Seltenheit. Und eine Quote, die jetzt zum Beispiel da ins Spiel gebracht wird, das führt bei ganz vielen Leuten zu Schnappatmung. Und Fakt ist, auch heute noch ist es so, das Geld auf der Welt liegt bei alten weißen Männern. Punkt. Die Macht liegt bei alten weißen Männern. Punkt. Das heißt, das Patriarchat ist immer noch wahnsinnig stark. Das haben wir nicht nur in der Sprache oder nicht nur in Relikten, sondern das ist einfach alles noch da. Und wenn man sich einen Trump anschaut, einen Orban anschaut, einen Bolsonaro anschaut, das, was ja wirklich eigentlich Relikte sind, das sind ja Alpha-Tierchen aus dem vorherigen oder vorvorherigen Jahrhundert. Aber sie können schalten und walten, wie sie wollen und stecken alle diese Welt in Brand. Und deswegen glaube ich eben auch, müssen wir alle so wahnsinnig dringend darüber ganz viel reden. Und deswegen ist es heute so viel Thema. Ein Glück ist es heute so viel Thema. Wir müssen einfach sehen, Frauen werden immer noch unterdrückt. Kinder haben immer noch keine Lobby. Die Natur wird immer noch zerstört. Und die Menschen sind nicht alle lieb miteinander, sondern die Menschen sind darauf bedacht, den eigenen Vorteil zu haben und möglichst viel für sich zu haben.
Jetzt kommt aber dann das, was mir das Leben oft auch schwer macht, das, was Cancel Culture ausmacht, dieses fürchterlich Verbiesterte von Menschen, die sagen, ja, jetzt will ich meine Rechte und meine Emanzipation haben, wo ich dann das Gefühl habe, ja, ich will keine Welt, in der Menschen etwas zu sagen haben, die so auf einmal sagen, ja, wir verbieten jetzt Huckleberry Finn, wir verbieten Jim Knopf und so weiter. Dann denke ich, wie gehe ich damit um?
Also zunächst mal, als ersten Punkt wäre es schon mal wunderbar, die Probleme, die da angesprochen werden, die sehr destruktiv zum Teil angesprochen werden, da komme ich gleich drauf, erstmal zu sehen und zu akzeptieren, dass sie da sind. Dass natürlich alte Bücher, ich meine, ob das jetzt ein Michael Ende ist, ob das ein Preußler ist oder ob das eine Astrid Lindgren ist, alle drei für mich unfassbar große Autorin.
Das ist ja eben, das ist ja die Avantgarde der Emanzipationsbewegung.
Absolut. Also gerade Astrid Lindgren ist mit Pippi Langstrumpf, die ja sehr auch in der Diskussion ist, definitiv eine Vorreiterin. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 1945 hat Astrid Lindgren ein Buch geschrieben, in dem ein Mädchen, die damals wirklich, also keine Lobby ist absolut schon übertrieben, die hatten noch viel weniger als keine Lobby. Und sie erschafft ein Mädchen, eine Punkerin im Grunde, die das stärkste Mensch, nicht das stärkste Mädchen, der stärkste Mensch ist. Und sie erschafft eine Person, die für eine Greta Thunberg, die für ganz viele heute kämpfende Frauen und Mädchen immer noch Vorbild ist. So, und da sind wir genau an dem Punkt, wir müssen Dinge in einem Zusammenhang sehen. Und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir auf den Punkt, der mir so wichtig ist, warum haben Sie eben jetzt auch im Grunde auch von der Ablehnung ja von diesen Menschen, weil sie, wie Sie sagten, ihr Recht einfordern, wobei es natürlich interessant ist, darüber nachzudenken, wenn ich die Formulierung nutze, die fordern ihr Recht ein, gehe ich davon aus, dass es ihr Recht ist. Und wenn es ihr Recht ist, gilt es ja zu überlegen, wie können wir konstruktiv dieses Recht einlösen, beziehungsweise das, was eben zu bekämpfen ist, und Diskriminierung, Patriarchat, all das ist ja zu bekämpfen im Sinne von nicht abschaffen, sondern etwas Neues erschaffen. Und hier sind wir genau an dem Punkt, der mir am wichtigsten ist, und das ist Konstruktivität. Wir sollten nicht darüber reden, was wir alles nicht wollen in erster Linie, sondern in erster Linie sollten wir darüber reden, was wir wollen, wie wir unsere Zukunft denken, utopisch, ja, eben positiv.
Das kommt aber oft zu kurz, habe ich das Gefühl.
Das ist genau das Ding. Und deswegen schreibe ich zum Beispiel auch gerade ein Buch über Respekt, durchaus ernsthaft, aber eben, ich versuche konstruktiv zu sein. Ich versuche, sage ich, weil ich noch im Schreibprozess bin, ich bin noch nicht da, dass ich sage, so, jetzt habe ich es von vorne bis hinten auch geschafft. Ich glaube, wir brauchen mehr Konstruktivität, um vor allen Dingen eben auch gegen all die Brandstifter vorzugehen.
Und das kann natürlich sein, dass tatsächlich in einem Zeitalter, in dem Brandstifter Trump, Brandstifter Bolsonaro auf der einen Seite zündelt, auf der anderen Seite kommt dann jemand, der mit Asterisken irgendwie gendern will und so weiter und nimmt mir auch noch die Sprache weg, in der ich mich eigentlich ja wehren möchte gegen die Zumutungen des Spätkapitalismus. Da komme ich dann natürlich sehr ins Schleudern.
Die Diskussion habe ich natürlich auch sehr häufig und die zunächst mal wenn es nicht Corona wäre, würde ich sie jetzt erstmal in den Arm nehmen.
Ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, denen es schlimmer geht als mir.
Darum geht es mir genau. Das ist eigentlich mein Ziel gerade. Veganismus wurde eben auch genannt. Veganismus, Formdiskussionen sind natürlich schon Ausdruck von wahnsinnigem Luxus. Dass wir darüber sprechen können, was wir essen und nicht ob wir was essen, ist schon Teil einer Luxusdiskussion. Eine Diskussion über Gendersternchen oder Binnen-I ist eine Luxusdiskussion. Und wenn wir da mal so ein bisschen demütiger werden und uns nicht sagen, jetzt nehmen Sie uns unsere schöne Sprache, jetzt nehmen Sie uns schon unseren Negerkuss. Das sind so Ersatzleid, was da irgendwie rausgetan wird, wo ich sage, was wird euch genommen? Welches Leid führt euch das zu, euch mal Gedanken drüber zu machen, Frauen einfach mitzunennen? Auf der einen Seite sage ich natürlich den Leuten, die diese Sprache durchsetzen wollen, sage ich, wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir in erster Linie an die Haltung der Menschen ran. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Ich glaube, dass so wie die Körperhaltung der inneren Haltung folgt. Das heißt, wenn ich jemanden nicht nahe fühle und dem eher auf Abstand haben will, wird mein Körper das zeigen. Egal, was ich sage. Und im Zweifel sagt es mein Gesicht sogar noch. Und genau das Gleiche haben wir mit Sprache. Dieser Rassismus, der tief in uns drin steckt, den bekomme ich ja nicht dadurch raus, dass ich sage, das N-Wort nutzt du jetzt nicht mehr und dann wird alles gut. Dann wird ja nicht alles gut. Will heißen, auch wenn ich eine patriarchale Sprache, die muss ja auf Dauer geändert werden, weil wenn die nicht geändert wird, dann wird sich der Rest auch nicht ändern. Nicht? Weil ich habe neulich mit einer Frau diskutiert, die sagte, ich will die alten Begriffe, ich gender einfach mit den männlichen Begriffen und besetzt die neu. Und Neubesetzung von Worten ist wahnsinnig schwer.
So, jetzt müssen wir, Sie haben es schon gesagt, an das Thema Respekt ran. Was machen Sie, wenn Sie mit Schülern sozusagen eine Respektschulung machen?
Aus tiefster Überzeugung nenne ich das nicht Antirassismus-Vortrag oder Ähnliches. Weil ich glaube, Respekt ist es, der die Grundlage ist für jedwedes friedliches Beieinandersein. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay Leute, wir müssen mal über Respekt reden. Respekt hat ja auch zwei Seiten, nicht? Es gibt zum Beispiel, ich bin, soweit ich weiß, der Einzige, der seinen Vortrag auf Respekt zwischen den Menschen macht und wo es nie darum geht, sich Respekt zu verschaffen, sondern den Respekt jemandem zu gewähren. Das sind zwei verschiedene Themen. So, und deshalb gehe ich zum Beispiel hin und sage, Schüler bekommt man wunderbar mit dem Thema Schimpfworte. Ich sage, welche Schimpfworte sind gerade aktuell? Dann nehmen wir uns die Schimpfworte vor, überlegen, woher kommen die? Was war die ursprüngliche Sinn des Schimpfwortes? Und welches Defizit, weil das macht ein Schimpfwort, ich möchte jemand ein Defizit andichten oder ein Defizit, das er hat. Nehmen wir mal ein ganz klassisches Brillenschlange. Das ist ein Defizit, nicht? Etwas schlechtere Augen.
Ich fühle mich fürchterlich getroffen.
Ja, natürlich. Brillenschlange ist ja auch heute so beleidigend, das ist Wahnsinn. Die Leute werden jetzt tourenweise das Radio abschalten, weil sie es nicht mehr ertragen können, mit welcher Härte wir hier diskutieren. Will heißen, ich nehme das auseinander. Das macht den Schülern wahnsinnigen Spaß. Und gleichzeitig erkennen sie, was sie da tun. Weil ganz viel Arglosigkeit liegt Diskriminierung zugrunde. Das heißt, ich bin einfach schlecht zu Menschen und mache das aber aus so einer laxen Haltung heraus. Und ich glaube, dass wir gerade bei Schülern, gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, da können wir viel besser ansetzen als bei Leuten unseres Alters. Also ich erlebe manchmal eine Respektlosigkeit, alleine schon, ob das ist, dann kriege ich irgendwie eine Mail von einem CEO von einer Firma und kein Wort ist richtig geschrieben, um es mal leicht überspitzt zu sagen. Das finde ich schon respektlos, weil da hat jemand das offensichtlich hingerotzt, weil niemand kann mir erzählen, dass ein 50-jähriger CEO Wörter nicht richtig schreiben kann, außer er ist vielleicht schwerster Legastheniker.
Fühlen Sie sich denn eigentlich jetzt als Rufer in der Wüste? Also derzeit erleben wir ja eine Zunahme an Respektlosigkeit. Die erste amerikanische Präsidentschaftskandidatendebatte hat stattgefunden, wo der amerikanische Präsident auf einmal von seinem Herausforderer als Clown bezeichnet wird und er ihn auf der anderen Seite auch nach Strich und Faden beleidigt und niedergemacht hat. Erleben wir gerade einen Niedergang der Respektkultur und kommt die von oben, von der politischen Ecke aus? Oder?
Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir ganz klar sehen müssen, wenn es nur noch dafür und dagegen gibt, gibt es kaum noch Diskurs. Und wenn ich den Diskurs nicht habe, habe ich keine Grautöne mehr. Und das führt natürlich dazu, wenn ich mehr Stärke entwickeln will. Ich sehe Stärke an, wenn ich mit jemandem diskutiere und eine gute, schlüssige, gut aufgebaute Argumentation bringe. Aber tatsächlich in politischen Diskussionen und im Erfolg von Populisten zum Beispiel und übrigens auch in der Reaktion darauf geht es nie um Grautöne. Es geht nie um Argumentation. Es geht um lautes Brüllen und es geht um in sich, wenn auch unsinnig, aber in sich irgendwie für die Leute schlüssige Aussagen, die mit Realität überhaupt nichts zu tun haben müssen. Was hier gerade irgendwie passiert. Irgendwie Trump geht hin und sagt, wir sind die Besten auch in Corona. Was? Wie bitte? Was? Ach ja, richtig. Fast die meisten Toten. Ja gut. Aber das sind so... Ich glaube, dieser Niedergang, der passiert eben durch bestimmte Populisten, die es übrigens immer gab, aber die heute aufgrund, glaube ich, übrigens auch einer steigenden Individualität auf der einen Seite dazu führen, dass die Leute wieder einfache Lösungen haben wollen und aufgrund dessen eben gerne mal Gauland oder einer Weidel oder eben einem Trump oder ähnlichen Leuten, die ich wirklich für einfach schlecht für die Menschheit halte, hinterherrennen und denen zuhören und denen sogar Gehör schenken.
Wir haben über alles jetzt gesprochen. Es gibt Identitäten, es gibt linksidentitäre, rechtsidentitäre Bewegungen gerade. Es gibt Menschen, die sagen, ja, wir müssen uns davon lösen, wenn sich jemand als, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Geschlechtszugehörigkeit er sich selbst zuschreibt und so weiter. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, wir wollen einen deutschen, völkischen Kulturbegriff pflegen oder ähnliches. So, jetzt dieses Ganze wird natürlich auch immer wieder in Zusammenhang gebracht mit den sozialen Medien an dieser Stelle. Das heißt, dadurch, dass ich auf einmal allen Leuten begegne, muss ich mich selbst abgrenzen, muss ich mir selbst irgendwas schaffen. Können Sie auch in diesem Zusammenhang Ihre zuversichtliche Grundhaltung bewahren?
Bei Facebook zum Beispiel behalte ich meine Zuversicht so oft dadurch, dass ich einfach nicht reingehe oder eben auch ganz schnell wieder rausgehe tatsächlich, weil ich bestimmte Diskussionen, die auch keine sind, wo Leute sich einfach nur mit Schlamm beschmeißen, für komplett überflüssig, auch für mein Leben halte. Ich glaube, dass wir da ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt sehen. Wer schreibt in die Kommentarleisten? Das sind Leute, negative Gefühle sind immer lauter. Die sind immer durchsetzender als jemand, der einfach sagt, nö, finde ich gut. Das ist ja nicht laut. Nö, finde ich gut. Ist aber zu sagen, das ist ja wirklich das Furchtbarste, was ich hier überhaupt jemals gesehen oder gelesen habe, da bleibt man viel eher dran hängen und von daher darf man das auch nicht zu sehr überbewerten, dass da Sachen zu lesen sind, die einfach natürlich furchterregend sind. Übrigens, was ich momentan am erschreckendsten finde, ist ja diese Paarung von ganz rechts und ganz links, was wir auf den Anti-Corona-Demos, ich meine, Anti-Corona-Demo ist an sich schon, das kann man satirisch gar nicht mehr aufarbeiten. Also gegen einen Virus zu sein, ist einfach großartig, so, aber ich weiß nicht, was die für Drogen nehmen. Aber Corona gibt's nicht. Aber das Ding ist ja tatsächlich, da laufen ganz viele eben mit Leuten mit Reichsflaggen und da sind, um jetzt beide mal so ein bisschen drauf zu nehmen, linke Esoterikspinner und rechte Trolle, die wandern da, die gehen da zusammen und sollten vielleicht. Und
stürmen die Stufen des Reichstags.
Und sollten vielleicht in diesem Zusammenhang merken, dass sie vielleicht den Bogen so überspannt haben, dass sie sich ja schon wieder selber treffen. Also ne, die spannen den Bogen so weit, dass sie ihren Endgegner treffen und mit dem plötzlich zusammengehen. Und das ist momentan zum Beispiel etwas, was mich besorgt, wenn ich sowas sehe, weil es natürlich...
Es ist ein außerordentliches Maß an Verwirrung.
Genau.
Jetzt in der Corona-Zeit klagen viele freischaffende Künstler und Kabarettisten über einen eklatanten Auftragsmangel. Haben Sie das Gefühl, Sie haben weniger zu tun als früher?
Ich habe tatsächlich momentan mehr zu tun, aber das liegt nicht daran, dass ich so wahnsinnig oft in Kleinkunsttheatern bin. Ich habe jetzt eine Tour vor mir mit dem Jahresrückblick, mit der Schlachtplatte. Wir wissen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch von keiner Show, ob sie stattfinden wird. Das weiß man einfach nicht und ich bin glücklich, dass ich zum einen eine Arbeit, die ich sehr mag und die ich für sehr wichtig erachte, meine Vorträge machen kann. Ich bin viel in Interviews, ich bin viel in Sendungen, ich bin viel unterwegs, um mit den Leuten über Respekt zu sprechen. Und ich glaube übrigens auch, dass diese ganze Corona-Entwicklung das ja auch wieder zeigt, wie sehr wir diese Diskussion brauchen und wie sehr wir uns damit auseinandersetzen müssen.
Herzlichen Dank.
Danke.